Am 6. April öffnete sich wieder eine Welt voller Sommerfreuden und Ausflugsspaß. Mit der Kärnten-Card hast du die Möglichkeit, 126 Ausflugsziele gratis zu besuchen. Egal, ob du ins Mittelalter auf der Burg Hoch-Osterwitz eintauchen möchtest, den Fahrtwind auf Kärntens schönsten Panoramastraßen spüren willst, mit den Bergbahnen die tollsten Wanderwege erkunden willst oder lustige Stunden in einer Trampolinhalle verbringen möchtest. Bei der Kärnten-Card ist für jeden was dabei. Am besten gleich im Onlineshop die Karte aufladen und unvergessliche Ausflüge erleben. Dein Sommer in Kärnten wartet auf dich.
Ja, eine etwas achterbahnartige, aber ganz lustige Episode.
Mauer und Schick, the one and only, der kann es Ihnen empfehlen.
Immer eine Runde Schach, eine Runde Boxen und je nachdem, wo es besser bist.
Freuen Sie sich auf diese Episode.
Mäßig trainierte Menschen mit einer hohen Weintoleranz. Versierte Läufer, die aber einen Schuss vertragen. Es haben beide ein bisschen recht. Soziologischen Gruppendruck.
Dramatisch, aber... Nein, Servus Thomas.
Servus Thomas.
Und ein herzliches Servus, liebe Zuhörer und Person bei Mauer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der Kleine Zeitung. Und es gibt schon wieder was zu feiern. Vor kurzem haben wir gerade erst unsere Live-Premiere gefeiert. Jetzt feiern wir die 50. Ausgabe und bald feiern wir dann offenbar auch ein Jahr Mauer und Schick. Also wir kommen aus dem Feiern.
Das geht ja raus. Praktisch dann Hand in Hand. Ja. Aber was tun wir da? Schenken wir allen Österreichern eine Flasche heimischen Winzersekt? Nein, das ist es da ja.
Das ist tatsächlich ein bisschen zu teuer, aber ich habe schon mit unserer Abo-Abteilung gesprochen. Es wird ein wirklich fantastisches Angebot geben, dann zu einem Jahr Mauer und Schick. Hören Sie dann wieder rein. Sie bekommen dann das kleine Zeitung-Abo zu einem sensationellen Preis und so Sie es wollen bis zum Ende Ihres Lebens.
Ho, 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 ho.
Ja, jetzt machen wir weiter. Es geht heute nach Liberia, in die USA, nach Schweden, Deutschland, Großbritannien. Freuen Sie sich auf diese Episode.
Schon wieder die Roten? Wie lange dauert dieses Drama eigentlich noch?
Ich habe es ja in der letzten Woche offen gelassen, womit ich mein Wochenende verbringen werde. Gehe ich zur Präsentation des neuen Villacher Faschingsprinzenpaars oder gehe ich doch zum SPÖ-Parteitag? Thomas, hast du eine Ahnung, was ich gemacht habe?
Nachdem ich nicht mitgekriegt habe, ob das Faschingsprinzenpaar in seinem Amt bestätigt wurde, wenn ja, mit wie vielen Stimmen, ich aber der kleinen Zeitung entnehmen konnte, nein, ich habe es gesehen, du warst dort, ich habe es gesehen, ich habe geschaut.
Ja, genau. Ich konnte nicht anders. Ich habe mich für die doch eher unterhaltsame statt die bitterernste Termin entschieden und war 10 Stunden am SPÖ-Parteitag. Ich muss jetzt einfach mal so ein bisschen chronologisch berichten, was mir da alles widerfahren ist, weil es ja natürlich schön war. Als erstes bin ich gleich mal rein und bin Pepi Chap in die Arme gelaufen, beziehungsweise er mir. Und er lässt dich ganz herzlich grüßen. Er hat behauptet, er hört diesen Podcast. Ich glaube allerdings, er vermutet, ich mache eher mit der Sigi Maurer. Da bin ich mir nicht so ganz
das
sicher.
Das kann da sein, ja. Aber ist es Josef Chap begegnen ist ja dann doch ein bisschen so wie nachts im Museum, ne? wenn plötzlich diese Figuren wieder lebendig werden. Aber gut, ich ein bisschen beneide ich dich drauf.
Ja, es war auch durchaus ein interessantes Gespräch. Also man muss dazu sagen, die SPÖ hat sich ja an diesem Parteitag die größte Statutenreform aller Zeiten gegeben. Was macht Pepi Chap, wenn er einen Saal betritt? Er hat einen Plastiksackerl mit und darin einen Zeitungszirkel, den ich jetzt einmal vorsichtig sagen, der so circa 2,5 Kilo schwer ist, bestehend aus Zeit, FAZ und anderen Publikationen. Weil alles, was vorhin draußen geredet worden ist, das war ihm schon ein bisschen zu minder und er hat da eben die Zeitungen zum Lesen gehabt. Wir haben uns dann gut über Marathonstrecken unterhalten, also da hat er hohe Expertise, kann ich nur allen zuhörenden Personen empfehlen. Falls Sie mal einen Marathon-Tipp brauchen, Josef Chap, the one and only, der kann es Ihnen empfehlen.
Okay,
und dann gab es...
Wo es schön ist, einen Marathon zu springen.
Ja. So norditalienische Städte, große Expertise von ihm.
War er beim Bordeaux oder beim Bourgogne-Marathon schon mal? Habt ihr euch darüber unterhalten, weil er ja doch von der Gusenbauer-Weinrunde auch ist? Also diese Marathonstrecke, wo man dann mit Wein gelabt wird?
Na, auf der konkret, ich habe ihn angesprochen, das hat er noch nicht mitgemacht. Nein, das ist ihm dann tatsächlich sportlich zu wenig anstrengend. Also für jene Leute, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, da gibt es eine Marathonstrecke durch das Bordeaux-Gebiet, wo man wirklich so circa jeden Kilometer Achtel sich reinstellen kann. Sind keine Bestzeiten, aber angeblich trotzdem sehr vergnüglich, das Ganze.
Ja, es ist eine andere Form der sportlichen Herausforderung. Es gibt ja auch Schachboxen.
Ja.
Immer eine Runde Schach, eine Runde Boxen und je nachdem, wo du besser bist, kannst du es strategisch anlegen. Also ich sage mal, mäßig trainierte Menschen mit einer hohen Weintoleranz können beim Bordeaux-Marathon wahrscheinlich ähnlich gut abschneiden wie versierte Läufer, die aber einen Schaß vertragen.
Ja, ich fürchte fast, der Pepe Chap ist eher in der Fraktion einen Schaß vertragen, aber...
Ah, da man hört andere. Aber egal, ja, jetzt kommen wir doch zum Eigentlichen. Der Parteitag der Sozialdemokratie, ja. Bitte.
Genau, also ganz wesentlicher Bestandteil für mich ist natürlich die Musikkritik. Andy Babler ist mit Can't Stop von den Red Hot Chili Peppers einmarschiert. Ist übrigens auch der meistgespielte Song bzw. gestreamte Song von dieser Band. Also originell war er da nicht, weil er hätte sich da schon auch ein bisschen was Älteres raussuchen können. Give Away Now und damit irgendwie die Reichensteuer propagieren.
Ja, aber wenn du jetzt wirklich mit Alban Berg daherkommst oder Bela Bartok, das ist dann auch die Frage, wie die Stimmung in der Kongresshalle dann ist.
Ja, aber Aerosmith, Eat the Rich.
Eat the Rich, ja. Aber Aerosmith ist auch, also das ist schon ein bisschen sehr 80s, oder? Also man möchte ja dann doch, also die Red Hot Chili Peppers sind zumindest 90s. Also da sehe ich die Sozialdemokratie am Weg in die Gegenwart sozusagen.
Ja, im Nachhall übrigens nicht die Gegenwart, sondern die Vergangenheit hat die Sozialdemokratie noch einmal eingeholt, denn es gab quasi einen Miniskandal. Franz Vanitzky, Werner Faymann und Pamela Rendi-Wagner waren nicht eingeladen zu diesem Parteitag. Da ist offenbar irgendwas verschustert worden.
Ich habe gehört, nur der Vanitzky sei irrtümlich nicht eingeladen worden, weil sie eine alte Mailadresse haben, was an sich sehr lustig ist. Aber die anderen seien schon eingeladen gewesen, aber nicht kommen. Oder sie halt entschuldigen lassen oder was auch immer. Aber weiß ich nicht, ja, vielleicht man darf ja mittlerweile nichts mehr glauben im Fake News-Zeitalter.
Unterschiedliche Angaben, wobei ich darf es Ihnen verraten, die Leute hätten gar keinen Parkplatz gehabt, denn vor der Grazer Messehalle, und das ist jetzt doch so circa 800 Quadratmeter reinste Asphaltfläche, da ist einfach ein Mercedes gestanden mit dem Kennzeichen T3 und da hat sonst nichts mehr Platz gehabt, außer dieser Mercedes T3. Keine Ahnung, wem der gehört haben könnte.
Ja, da müsste man auf Leaks setzen, wer den der Kern kennt. Wenn es ein Porsche gewesen wäre, wäre es leichter.
Uneinstehbar, aber T3. Und dazwischen war noch ein Adler, aber keine Ahnung, wie gesagt. Dass man so parken kann, war mir tatsächlich eine Neuigkeit. Inhaltliche Wertung, muss sagen, Andreas Babler hat diesmal nicht so viel Feuer entzündet wie in Linz. Die Rede hat nicht ganz so spritzig gewirkt, also es war fast schon ein bisschen staatstragend, ist dann ein bisschen über angebliche Journalisten hergezogen, was ich nachvollziehen kann bei den Leuten, die er im Blick gehabt hat, nur die waren halt alle nicht im Saal. Deswegen ist es ein bisschen so am Publikum vorbei kommuniziert worden. Ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast, lieber Thomas, weil ich glaube, du hast ja in deiner Corona-Reihe auch nichts anderes und Besseres zu tun gehabt, als den Stream zu verfolgen.
Ja, es ist schon so, also es ist natürlich die, zu sagen, buh, alle sind so gemein zu mir und die Journalisten schreiben mich alle runter, ist nicht ganz elegant, aber auch nicht ganz falsch. Also die Einhelligkeit, mit der der Babler jetzt irgendwie abgeputzt wird, ist doch erstaunlich. Andererseits dann zu sagen, die bösen Journalisten sind alle böse und erfüllen die Aufträge der Kapitaleigentümer, denen sie gehören, ist jetzt, sagen wir, demokratiepolitisch auch nicht ganz der schlanke Fuß. Ich würde aber mich sozusagen auf die fast sozialdemokratische Kompromissposition zurückziehen und sagen, es haben beide ein bisschen recht. Also die Begeisterung, mit der dann praktisch derzeit alle in den der Babler-Chor einstimmen, erinnert dann doch ein bisschen spiegelbildlich an das merkwürdige übereinstimmende Expertise, dass damals Sebastian Kurz das größte Talent seit, ich weiß es nicht, Bruno Kreisky, Niccolò Machiavelli oder Moses gewesen ist, wo man auch sich manchmal am Kopf kratzt hat und gesagt hat, also entweder seht ihr alle ganz was anderes wie ich, aber ja, also aber offenbar ist das, gibt es auch bei Leuten, die jetzt gar nicht direkt miteinander zu tun haben, sondern nur so einen gemeinsamen Beruf haben, sowas wie einen gewissen, wie soll man sagen, soziologischen Gruppendruck, so wie Teenager auf einmal enge oder weite Hosen auch haben, ohne dass genau wissen, was sie zu dieser Entscheidung gebracht hat, gibt es das vielleicht auch bei Kommentatoren, dass man einfach jetzt eine gewisse Meinung kurz einmal, bevor es alle gesagt haben, dass man auch noch dabei ist, bevor es wieder vorbei ist. Also möglicherweise handelt es sich um ein Modephänomen und dann kommt wieder die enge Hose und Andreas Babler ist vielleicht das größte Talent seit Sebastian Kurz. Schauen wir mal, wer weiß.
Ja, vielleicht hängt es auch einfach mit einem tatsächlichen Verständnisproblem zusammen, denn, und das ist jetzt keine Kritik an den Aussagen bzw. den Inhalten, sondern rein an der Sprachstilistik, Andreas Babler und die Kombination aus Prädikat und Subjekt, das geht sich halt allerseltenst nur in einem Satz aus.
Also du meinst, es sind selten alle drei in einem Raum, Subjekt, ja. Prädikat und Andreas Babler.
Ja, tatsächlich. Und noch ein erschwerender Punkt kommt hinzu. Ich bin ja ein Mensch, der leidenschaftlich gern Podcasts mit erhöhter Geschwindigkeit hört. Übrigens auch unser beiden, weil probieren Sie das einmal aus, liebe zuhörende Person, wenn Sie uns mit 1,25 Geschwindigkeit hören. Wir sind wesentlich witziger und viel, viel gescheiter.
Ja, aber wir können doch einfach viel schneller reden jetzt von Haus aus. Ich meine, probieren wir das okay einmal.
Ja, das probiert der Babler zu machen. Vermutlich ist er auch ein Mensch, der unglaublich schnell gerne Podcasts hört. Allerdings hat es dann halt den Effekt, dass er von der Bühne runter relativ viel verschluckt und schwer verständlich ist. Also vielleicht hat er eh alles gesagt, was alles Friede, Feuer, Eierkuchen bezweckt hätte und man hat es nicht verstanden, weil er so schnell redet.
Gott, also das ein deutlicher Hinweis an die sozialdemokratische Logopädenmannschaft, die es wahrscheinlich gibt am Bundesverband sozialdemokratischer Logopäden.
Na endlich eine Nachricht mit einer Frau. Aber was für eine?
Reden wir über Sarah Wagenknecht. Jetzt, wo Österreich vielleicht eine Linkspartei hat, können wir natürlich auch ein bisschen nach Deutschland blicken. Dort tut sich nämlich auch auf dieser politischen Seite ein bisschen was. Sarah Wagenknecht, für manche Leute so etwas wie eine Ikone der Linken, gründet jetzt eine eigene Partei, beziehungsweise vielmehr ein Bündnis. Bündnis Sarah Wagenknecht kennt sich dieses ganze Ding. 2025 möchte sie damit vermutlich auch bei den Bundestagswahlen antreten. Und da hat sie jetzt schon das gemacht, was man in Österreich schon mal vorexerziert hat, in der Kombination Frank Stronach und dem PCD. Sie hat eine Abgeordnete aus einer Fraktion rausgelöst. Die Linke hat sie jetzt als Fraktion im Bundestag aufgelöst, weil sie eben nicht mehr die erforderlichen 37 Mitglieder hätte. Und die haben sich jetzt schon mal Sarah Wagenknecht angeschlossen, ohne da natürlich auch formell sich irgendwie konstituieren zu können im Bundestag. Aber ich finde es spannend, wie früh man so ein Projekt starten kann, auch im Glauben, dass man jetzt anderthalb Jahre noch im politischen Diskurs verweilen kann. Und zweitens frage ich mich bei solchen Parteien immer dann auch ganz ehrlich, warum steht da nicht gleich von Beginn an drauf, powered by Putin?
Ja, vielleicht, weil das dann, vielleicht für die Überraschung, wenn man so ein bisschen Geheimnis doch haben möchte. Also, vielleicht aus einem Grund, es gibt ja, glaube ich, also sehr viele Pornofilme beginnen nach wie vor mit begleiteten Akteuren, obwohl man eigentlich weiß, worauf es rausläuft, aber irgendwie vielleicht gehört das zum Reiz dazu, dass man nicht gleich, um im Bild zu bleiben, mit dem Arsch ins Gesicht fährt, sondern das einmal ein bisschen anpirscht. Und es ist natürlich dann, es wird da ein bisschen einen Geschwisterzwist geben. Ne? Also jeder, der mindestens zwei Kinder hat, wird das kennen. Wenn das eine Kind was kriegt, würde das andere auch was. Und bisher, würde ich ja doch sagen, war die AfD in Deutschland die entschiedenste Vertreterin putin-russischer Positionen. Und da kommt jetzt wer dazu. Und ich meine, natürlich ist da auch politisch das Gedränge. Ne? Also beide haben also eher einer Mischung aus Nationalismus und Sozialismus praktisch sich zugewandt. Also auf der AfD-Seite ist es mehr primitiv völkisch mit der Behauptung, auch für den kleinen Mann da zu sein. Das kennen wir von uns auch ein bisschen. Und auf der Wagenknecht-Seite ist es halt eher sozialistisch mit einer starken nationalen Komponente. An und für sich sollte man vielleicht gerade in Deutschland mit politischen Bewegungen, die sich aus Kombinationen dieser beiden Begriffe zusammensetzen, ein bisschen skeptisch grundsätzlich sein. Ja, die Frau Wagenknecht, das ist schon interessant, weil die ja tatsächlich intelligent und gebildet ist und dann doch teilweise so atemberaubend depperte Positionen vertritt, wo also wenn man jetzt sagt, okay, das ist alles wegen des schönen russischen Geldes, das ist mir fast zu einfach. Ich glaube, da muss irgendein komplexeres Phänomen dahinter stecken. Zumal ja auch der Gatte der Frau Wagenknecht, der Herr Lafontaine, auch eine gewisse Neigung zum Parteispalten hatte. Also vielleicht haben sich die aufgrund solcher psychologischen Marker, die Leuten, die das nicht haben, gar nicht sichtbar sind, vielleicht haben sie die wirklich schicksalhaft gefunden.
Das ist jetzt natürlich eine wunderbare, schöne Interpretation, die dann auch noch ein bisschen Liebe mitschwingt. Ich bleibe dabei, ich glaube, in einigen Jahren wird es dann wieder einen nächsten Leak geben von Bankdaten und Offshore-Unternehmungen. Und da wird auch irgendwie der Connex zu Sarah Wagenknecht stattfinden. Man erlebt sie gerade dieser Tage Zypern-Leaks, wo wieder einiges aufgekommen ist, wer nicht alle aus Russland Geld erhalten hat, beziehungsweise wie auch ja das Geld von rund 100 Geschäftsleuten, die mittlerweile auf der Sanktionsliste stehen, über Zypern in die EU geschleust wurde. Pardon. Also da, ich glaube da einiges. Und du hast ja dieses Datenleak dir jetzt schon ein bisschen genauer anschauen können. Und das sind wieder alte Bekannte vorbei, oder?
Das ist ja, ja, also das ist sozusagen irgendwie fast der satirische Teil, dass dann, wo immer mal eine stochert, offensichtlich ein Konto vom Karl-Heinz Grasser ausfällt. Konkret sind es zwei, wobei, also das haben sie vorher gesagt, na, das eine ist nur ein einziges Mal benutzt worden, das war mehr so ein Testballon. Und vom anderen weiß man gar nichts, das muss der Steuerberater gemacht haben. Also ich muss einmal meinen Steuerberater fragen, wo ich überall so Konten habe, wenn man wirklich plant mit dann auf. Aber ich glaube, das ist ja gar nicht so billig, so eine Gesellschaft zu gründen. Also irgendwas muss man in der Regel damit vorhaben. Es ist auch der sehr diskrete österreichische Milliardär Martin Schlaff natürlich mit mehreren Firmen vertreten. Da hat sein Sprecher schon ausrichten lassen, sie kommentieren ganz normale geschäftliche Vorgänge nicht. Und das hat zum Beispiel im Fall Schlaff bisher wirklich sehr gut funktioniert. Also das ist doch ein ziemlich sehr reicher, sehr einflussreicher Mann, über den die Öffentlichkeit praktisch nichts weiß. Wir haben bei Die Vier da einmal eine Sendung erinnern, gemacht, das nicht über den Herrn Schlaff, aber über jemand vergleichbaren namens Martin Schlick. Vielleicht können wir das in den Shownotes verlinken. Es ist sozusagen eine Art unverbindliches Exempel, wie man sich so oder ähnlich solche Existenzen vorstellen kann.
Ja, genau.
Und grundsätzlich, ja, also es waren bislang auf Zypern bei den ganzen Russenkonten noch keine politischen Parteien dabei. Ich weiß nicht, ob schon alles gesichtet ist. Es ist ja auch nicht Zypern der einzige potenzielle Hafen für sowas. Es ist nur das jüngste Leak. Und ich meine, über all diese Dinge hinweg ist das natürlich schon auch das wird eines der großen EU-Themen sein, wie man dessen irgendwie Herr wird. Weil solange man Teile und Herrsche spielt und sich die EU-Mitgliedstaaten gegenseitig ausstechen mit Steuerprivilegien und Steuerwaschkonstruktionen, also da ist jetzt seit dem Brexit mit England ein bisschen was weggefallen, aber wir haben Malta, wir haben Zypern, wir haben extrem steuersparende Konstruktionen in Irland und in den Niederlanden, wir haben Liechtenstein als EU-Mitglied. Und nachdem ja die EU einige Luxemburg, größere Aufgaben versichert, die auch Geld kosten werden, und man, wenn ich mich richtig erinnere, schätzt, dass die Steuervermeidungsgrößenordnung in der EU pro Jahr bei 700 Milliarden Euro liegt, wäre vielleicht, weil ja gerade EU-Wahlkampf ist, ich höre keine Partei irgendwie mit einem Konzept dazu. Also, und weil gerade SPÖ-Parteitag war, das wäre doch einmal eine, nehmt den Reichen was weg, Forderung, gegen die eigentlich kein vernünftiger Ökonom einen Einwand haben kann. Aber dazu müsste man halt die EU komplett auf neue Füße stellen. Und das muss man auch sagen, es sind nicht die Orbans die einzigen Problembären, die wir in dieser Staatengemeinschaft haben.
Das war jetzt richtig schön zusammengefasst und ich glaube sogar Andi Babler und ein Großteil der Leitartikler in diesem Land könnten sich auf deine Position einigen. Thomas, jetzt die Frage, wo willst du eher hin?
Naja, ich möchte hier mit meiner Spitzenkandidatur für die EU-Wahl bekannt geben, aber ich weiß noch nicht, für welche Partei. Es suchen eh gerade ein paar.
Denk doch einer an die Kinder.
Jetzt wird's knifflig, lieber Thomas. Wie spricht man diese Frau aus? Sie ist seit 5 Jahren in den Medien omnipräsent. Meistens liest man sie, oft hört man sie falsch ausgesprochen. Menschen, die wirklich bösartig sind, sagen Greta Thunfisch.
Oder Thunberg ist auch sehr lustig.
Ja, das ist es beides jedenfalls nicht. Jedenfalls Greta, also in meinem Verständnis wird Thunberg
heißen. Ja, ich glaube, Thun und das im Berg hat irgend so Ölstricheln oder sowas jetzt rein lautschriftlich Thunberg. So, aber so wie es ausschaut, muss man sich die Aussprache vielleicht eh nicht mehr ganz lang merken.
Ja, genau. Denn unter dem Titel How Dare You haben ganz viele Online-Portale hinterfragt, wie diese Frau es denn jetzt tatsächlich machen kann. Sie zerstört mutmaßlich ihr Lebenswerk. Man könnte entgegenhalten, immerhin hat's eins. Aber der Anlass ist natürlich kein schöner, denn sie hat in nicht wirklich differenzierter Art den Israel-Konflikt in eine Demo zur Klimagerechtigkeit in Amsterdam mit reingezogen. Sie erntete dafür massive Kritik. Und ich lese in solchen Zusammenhängen immer gern Kommentare von Journalistinnen und Journalisten, wo ich nicht wirklich Zuspruch erwarte, beziehungsweise wo ich rabiate Opposition auch erwarte. Etwa von Nikolaus Blome im Spiegel. Nie wieder fossil geht allen Fridays leicht über die Lippen, schreibt der Herr Blome. Nie wieder Judenmord nicht. Das ist der Befund, der sie als Ganzes richtet. Das ist natürlich ein absolut harter, absolut verallgemeinender Punkt. Gerade von dem Herrn Blome, der ja sonst auch immer ja, nicht wirklich für die feine Klinge bekannt ist, auch wenn er so tut, als ob.
Ja, also da ist schon, glaube ich, ganz vielen ein Stein vom Herzen gefallen, wenn man gegen diese Friday for Future Leute endlich einmal was in der Hand hat oder zu haben glaubt, was über na geht die schaut komisch aus hinausgeht als substanzieller Einwand. Also dass da ein nicht geringer Teil der publizierten Öffentlichkeit immer schon ganz grundsätzlich sich mit dem Problem nicht auseinandersetzen wollte, das von Fridays for Future im Großen und Ganzen, wie ja auch die meisten Wissenschaftler sagen, vollkommen korrekt dargestellt wurde, ist eins, und dass man sich jetzt freut, dass die Frau Thunberg am Weg zur Umbauzone ist, das ist natürlich Wasser auf deren Mühlen. Zum Blomberg-Fan bin ich jetzt trotzdem nicht geworden, und natürlich ist das ein bisschen ein Wahnsinn, weil natürlich die Stimmungslage rund um den Palästina-Konflikt mittlerweile sowas wie differenzierte Sichtweise generell platt zu walzen droht, und dass dann jetzt auch noch eine öffentliche Figur, die doch vor allem für viele junge Menschen ein Vorbild ist, war, mit einer doch mehr als unausgegorenen einseitigen Stellungnahme auffällt. Ich meine, jetzt nachträglich hat sie gemeint, es sei doch eh klar, dass sie für Israel auch ist. Aber das ist alles ein bisschen ein Blödsinn, natürlich. Also die ist jetzt, was muss man schon sagen, also was öffentliche Auftritte angeht, ist die kein heuriger Hase, trotz ihres jugendlichen Alters. Und sowas passiert da nicht. Oder wenn es dir passiert, dann solltest du vielleicht einmal deinen Psychologen nach den tieferen Ursachen fragen, warum dir sowas passiert. Wie gesagt, dass Differenzierung gerade, also genau aus dem Grund, es eignet sich natürlich der gesamte grässliche Konflikt derzeit gar nicht für Schlagworte, weil um nur dem Status quo halbwegs gerecht zu werden, müsstest du irgendwie 10 Minuten dir Zeit nehmen, um eine einigermaßen ausgewogene Position zu haben. Und nur zu sagen, Klimaschutz und Freiheit für Palästina sind ein und dasselbe, ist eine unverzeihliche Blödheit. Und es ist zu befürchten, dass sie, ja, also du hast ja gesagt, immerhin ein Lebenswerk schon in jungen Jahren, aber dass sie das damit irreparabel beschädigt hat, ist anzunehmen, ja.
Eine umfassende Analyse zu dem ganzen Thema von meinem Kollegen Ronald Schönhuber stelle ich Ihnen in die Shownotes rein. Und ich stelle Ihnen auch noch eine andere Geschichte rein, die ist allerdings bei der NZZ hinter der Paywall. Deswegen erzähle ich Ihnen dann ein bisschen was dazu. Denn es geht natürlich noch immer auch um das Thema Klimaschutz und wie es dort weitergeht. Und die NZZ war dort im westafrikanischen Land Liberia unterwegs. Dort pachtet nämlich ein Unternehmen mit dem Namen Blue Carbon gerade 1 Million Hektar Urwald bzw. Wald. Das ist circa 1/10 der Landesfläche, und die geben vor, diesen Wald künftig schützen zu wollen, damit man eben auch CO2-Zertifikate verkaufen kann. Und das, ich würde jetzt mal sagen, abwertendes Adjektiv an dieser Stelle einfügen. Punkt daran, abgesehen davon, dass diese Firma nicht darlegen kann, was überhaupt zum Schutz des dortigen Regenwaldes getan wird, sitzt sie auch noch in Dubai, und von dort kommen auch ihre Geldgeber her. Das heißt, mittelfristig plant man da offenbar in Dubai so etwas wie ein One-Stop-Shop-Prinzip, wo man sich einen Tanker kaufen kann bzw. bestellen kann, der dann mit Schweröl angetrieben Liquid Gas nach Europa liefert, und die CO2-Zertifikate gibt es dann praktischerweise von Blue Carbon gleich mit dazu.
Ja, das klingt sehr praktisch und ist ein weiterer Beleg dafür, dass dieser Emissionshandel natürlich eine riesige Verschleierungsmaschinerie ist. Aber klar, wenn der Hektar Regenwald günstiger ist als das Äquivalent an CO2-Zertifikaten, das man dafür bekommt, dann ist das ein gutes Geschäft. Ja? Und nachdem das mit der Kontrolle offenbar auch nicht so weit her ist, sondern alle froh sind, wenn man irgendwie irgendwas hat, wo man sagt, na gut, da kann man abtauschen. Also da scheint ein neues Geschäftsfeld geboren. Oder vielleicht ist es kein neues, sondern wir haben bisher jetzt erst Kenntnis davon gekriegt, weil wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie es du magst, ich denke relativ selten drüber nach, wie man mit manipulierten Emissionszertifikaten schnell reich werden kann. Weil das ja auch unter anderem, also nur damit ich nicht als reiner Engel dastehe, auch deshalb, weil man nur dann reich werden kann, wenn man vorher schon sehr reich war. Also für den kleinen Sparer ist der liberianische Regenwald, fürchte ich, kein sinnvolles Investment.
Ja, und nicht einmal der Schwarzenbergwald hier dafür ausgereicht, um noch diesen aktuellen Konnex zu schlagen.
Ja.
Oi, was ist denn da los?
Ich gebe zu, seit ich das erste Mal Raumschiff Enterprise geschaut habe, habe ich auf so ein Ding gewartet. Und jetzt, über 30 Jahre später, ist es endlich da. Ehemalige Designer von Apple haben ein Wearable erfunden. Manche Leute sagen auch einfach eine Brosche dazu. Da hat es quasi die gesamte künstliche Intelligenz und das ganze Internet gespannt. Und das kann man sich an die Brust binden, magnetisch, damit dann auch nur irgendwie der Stoff ruiniert wird und so. Und da kann man dann rauftipsen, kann telefonieren, kann damit sich Dinge auf die Hand projizieren lassen. Also quasi schon wirklich diese linke Brusttaschen, bing, und das ganze Internet ist an dir damit dabei. Und das Praktische ist, erstmal wird auf Kundenbeschwerden Rücksicht genommen in dem Design von so einem Ding, beziehungsweise im Design von der Software. Es gibt keine Sprachsteuerung. Das heißt, es gibt auch kein permanentes Zuhören, wird zumindest versichert. Thomas, vielleicht sollten wir uns auch so etwas anschaffen.
Ja, ich stelle fest, wenn du sagst, seit 30 Jahren, dass du bei Raumschiff Enterprise ja bei irgendeiner späteren Generation eingestiegen bist. Du kennst ja keinen Captain Kirk und keinen Spock nicht. Wann das?
Naja, nein, doch. Ich dachte, damals, das war noch vor Gerhard Zeiler ORF, da gab es nur die alten Wiederholungen.
Die echten.
Ja, Lieutenant Uhura und wie sie alle heißen, Chekhov. Da war die Welt noch vereint in allen Rassen, die der Olympische Ringe auch darstellen sollen wahrscheinlich.
Ich denke, ja, das war eine friedliche Weltgemeinschaft. Ja, und sie hatten den General Communicator, ist eigentlich ein Klapphandy, aber ohne Display. Ja? Mhm. Und eben das, genau, dieses V da zum Drauftipsen, und dann hat man gleich mit dem Mutterschiff reden können und alles. Aber es soll nicht sprachgesteuert sein. Also das heißt, in Wirklichkeit ist es...
Erst durchs Antippen wird sprachgesteuert. Also es hört nicht permanent zu, so wie die Alexa. Hallo Alexa, falls du uns jetzt auch zuhören darfst, weil deine zuhörende Person uns über einen Smart Speaker hört.
Ja, sehr Alexa.
Sondern es muss erst aktiviert werden.
Aber es heißt... Ich will jetzt deine Begeisterung dafür nicht dämpfen, aber das ist im Prinzip eine Smartwatch, die man am Hemd trägt.
Nein, es hat auch einen Diaprojektor mit drinnen.
Und also eine Smartwatch mit Diaprojektor gibt es noch nicht?
Nein, dabei noch nicht.
Okay. Aber es ist ein bisschen blum, es ist ein bisschen grob, schaut es noch aus. Es ist ein bisschen so wie eine kleine Schokoladentafel, wenn ich das Bild richtig...
Rittersport Mini, das also ist Rittersport Mini.
Verspülen tut es noch nicht, das Wearable. No. Also du würdest dein Leben irgendwie lebenswerter finden, wenn du Sachen auf der Hand projizieren kannst.
Ich habe es mir natürlich auch noch nicht durchgedacht, aber einfach mal so, um diesen Move zu machen. Also ich fand es ja schon tatsächlich spannend, das erste Mal über eine Uhr zu telefonieren, und unvermeidlicherweise, wie gesagt, der ORF war meine Kinderstube, habe natürlich als erstes, wenn man so in eine Smartwatch rein sprechen kann, sagt, Kid, hol mich ab.
Natürlich. Und was ist passiert?
Naja, die Gegenseite hat eher vermutet, dass jetzt da irgendwie das, was nicht passt, gerade im Gespräch.
Es ist, ja. Nein, ich fürchte, da ist noch einiges nachzuholen. Hör wie ein toller Käfer, nicht einmal den gibt's in echt. Ja. Also ich weiß nicht, also für mich war ja wirklich, also gerade, vielleicht hat das wieder damit zu tun, dass ich sehr viel auf Tournee bin, für mich war das Beamen eigentlich das, was am dringendsten hergehört hätte. Also es wäre ein Auftritt im hinteren Walsertal, würde sehr viel angenehmer sein, wenn man nicht für 4,5 Stunden dorthin unterwegs wäre. Also wenn ich mir es aussuchen hätte können, wäre statt der Ansteckbrosch einmal zuerst das Beamen kommen. Aber
ja, wie wir alle seit dem Nobelpreis für Anton Zeilinger wissen, so viel Energie ist gar nicht generierbar, dass Beamen tatsächlich ein Massenprodukt werden könnte.
Ja, das ist schade. Ja. Ich glaube, mit diesem mit diesem kosmischen Seufzer, dieser leisen, reifen, abgeklärten Trauer können wir die zuhörenden Personen doch bereits in die Woche entlassen.
Nein,
aber bitte diese Stimmung am Schluss nochmal reproduzieren. Ich hätte sehr gern diese leicht verlorene kosmische Traurigkeit am Ende.
Das kriegen wir hin. Es gibt die nächste Rubrik.
Oh my goodness.
In Großbritannien geht's wieder rund. David Cameron ist wieder da. Falls Sie diesen Namen noch kennen, wir haben ihn tatsächlich schon vor 2 Episoden mal ganz kurz angesprochen gehabt. Die Episode heißt Total versext. Wir werden jetzt da nicht mehr die ganzen Details auswälzen, warum wir dort schon über David Cameron gesprochen haben. Wir hatten keine weise Voraussicht, weil so botschert und deppert kann es gar nicht sein, dass du voraussagst, dass der ehemalige britische Premierminister, der den Brexit zu verantworten hat, der das absolute Drama und den Niedergang der konservativen Partei in seinem Land zu verantworten hat und der es eigentlich auch Land wie Partei ins Chaos stürzte, jetzt doch noch tatsächlich schnell zum Lord gemacht wurde, um ins Oberhaus zu kommen, um von dort aus eben auch nochmal Außenminister zu werden in der Regierung von Rishi Sunak. Hatten wir nicht am Plan, oder?
Nein, aber ich glaube, das kommt doch ein bisschen aus der britischen Tradition. Die haben ja doch sehr gute Unterhaltungssendungen immer gehabt. Also die Fähigkeit, das alles auch ein bisschen lustig zu inszenieren. Also Boris Johnson mag politisch, moralisch und auf vielen anderen Ebenen nicht sehr viel über Donald Trump gestanden sein, aber lustig zum Anschauen war er immer und er hat auch was, ein bisschen was Clowneskes gehabt und vielleicht hat der Richie Sunak beschlossen, vielleicht rettet ihn das einfach irgendwie so ein Move ins Groteske hinüber, eine Monty Pythonisierung der britischen Regierungspolitik, dass man sie dann irgendwie denkt, es ist zwar alles ein Wahnsinn, aber lustig ist schon.
Ja, also ich habe mir bei dem Move eigentlich gefragt, wer könnte in Österreich in einer unerwarteten Rolle wiederkehren? Beate Hartinger-Klein, Gernot Blümel, Sonja Stessel vielleicht sogar.
Ich habe schon mehrfach gesagt, also Florian Schäuber würde ich gerne den Gefallen tun, der kann immer noch einen sehr guten Robert Lichal parodieren. Und vor allem angesichts des Qualifikationsniveaus vieler derzeitiger Minister hätte ich auch gesagt, das war jetzt auch schon wurscht, ob jetzt der Frauenminister ist oder die Frau Raab. Das ist eigentlich wurscht, das kennt man kurz einmal machen. Ja. Aber
Robert Lichert habe ich nur einmal persönlich getroffen, der wollte mich dann für die ÖVP anwerben. Keine Ahnung warum, aber ich glaube nicht, dass er noch in der Position war dazu, aber es war ein nettes Gespräch.
Aber es stimmt, dass mit Robert Lichel ist aber auch der Begriff Stahlhelm-Fraktion ein bisschen untergegangen. Das kennen ja nur mehr die Älteren. Ja. Aber wie gesagt, das, grundsätzlich David Cameron hätte man wahrscheinlich eher im Dschungelcamp vermutet als nächsten Karriereschritt als im Außenministerium.
Aber im britischen Dschungelcamp wird es ja, und danke für dieses Stichwort, ich hätte es beinahe vergessen, es auch nicht weniger politisch, denn dort kommt Nigel Farage hin. Das war der Gründer der UKIP, der United Kingdom Independence Party, der eben Vorläufer dieser Kampagne für den Austritt war. Man bezeichnet ihn heutzutage irgendwie als Rechten. War eher plumper Nationalist und Populist. Ich habe ihn mal für 5 Tage lang tatsächlich für eine Reportage begleiten dürfen. War unglaublich spannend, da die ganzen Townhall-Meetings zu erleben, wo die Leute ihm zugejubelt haben, wo vorn draußen gegen ihn demonstriert wurde. Und irgendwann, nachdem ich noch ein bisschen ein näheres Gespräch mit ihm getreten bin, habe ich mir einfach nur gedacht, verdammt, ich brauche jetzt einen Termin für Mundhygiene. Denn er hat wirklich so dieses klassische britische Gebiss gehabt, so wie es der alte David Bowie hatte, also der junge David Bowie, muss man eigentlich sagen. Ja, der junge alte Bowie, dramatisch. Aber in meinem Lieblingspodcast, dem britischen Podcast zumindest, Oh God, What Now, also Politik-Podcast, wird dann natürlich die Frage gestellt, rehabilitiert dich das politisch, wenn du Hoden von einem Känguru isst?
Naja, es würde dich eventuell kulinarisch rehabilitieren. Es kommt immer darauf an, aus welcher Seite man drauf schaut. Ich bin eher ein bisschen enttäuscht wieder bei Nigel Farage. Den hätte ich wieder fast lieber als im Dschungelcamp auf der Empfängerliste der Zypern-Leaks gesehen, weil natürlich die Brexit-Kampagne schon auch etwas war, das russischen Interessen sehr stark gedient hat. Und wo man sich immer ein bisschen gefragt hat, wo dieser Herr Farage, den vorher keiner kannt hat, auf einmal doch mit einem relativ potenten Kommunikationsapparat in der Lage war, das zu gestalten. Aber vielleicht warten wir aufs nächste Leak. Ich glaube, das Problem ist, bei Känguru weiß ich es natürlich nicht, Aber ich glaube, das Problem ist ja eher, dass das in der, ich glaube, das wird ja roh gegessen. Ich habe noch nie Dschungelcamp gesehen, aber soweit ich weiß, kriegst du da ja keine Küche zur Verfügung gestellt mit Kupfern und so Dösen und die Aufgabe, etwas möglichst Appetitliches aus den Känguruhuden zuzubereiten, sondern ich glaube, die kriegst du einfach reingeschubbt und der Spaßfaktor ist, dass es recht grauslich ist. Weil ansonsten in vielen Küchen, auch in der österreichischen, haben wir ja Hoden durchaus eine Rolle gespielt und das schmeckt da grundsätzlich nicht schlecht. Also wenn man Bries mag, würde ich sagen, kommt man mit Hoden auch zurecht, beziehungsweise könnte man leicht genarrt werden, wenn man Bries bestellt und Hoden kriegt. Also um jede Sicherheit in der Gastronomie zu zerstören. Aber ich hab sogar auch schon in einem gehobenen Lokal als Gastkoch mal eine Vorspeise mit Hahnenhoden zubereitet, die größer sind, als man glaubt. Also doch so vorderstes Daumenglied eines Männerdaumens. Also der Hahn, auch diesbezüglich nicht zu unterschätzen. Ich habe es auf einem gebackenen Brioche mit einem Steinpilz-Tatar kurz sortiert. Bon Appetit. Aber ich glaube, muss deswegen nicht ins Dschungelcamp, um in irgendeiner Weise wieder aus diesem Geschwurbel herauszuschauen. Du machst ein interessantes Gesicht. Das ist für die zuhörenden Personen jetzt unaufgiebig, weil ja. Die hören es nicht.
Ja, aber sie hören es nicht aus. Nein, du wolltest dir die schiere Verzweiflung, die wir vorhin vor circa 8 Minuten hatten, weil das Beamen nicht funktioniert. Ja, jetzt hörst du ein wenig meine schiere Verzweiflung, weil ich einfach echt auch nicht mehr weiß, wie wir aus dieser Episode mit Hahnenhoden und sortierten Steinpilzen rauskommen. Ich weiß es nicht.
Es ist nach. Und wir können uns auch nicht wegbeamen.
Der genau, ist mein, lassen wir uns.
Um mal im Gebiet der brillanten Überleitungen zu bildern.
Und deswegen lassen wir uns nicht wegbeamen, sondern abmoderieren.
Tschüss und schleicht!